Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Simon Petrus wurde traurig, weil Jesus zum dritten Mal fragte. Herr, antwortete er, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 15 bis 17. Dieser, der war auch bei ihm. Nein, Frau, ich kenne ihn nicht. Du bist doch auch einer von denen. Mensch, ich bin's nicht. Wahrhaftig, dieser war auch bei ihm, denn er ist Galiläa. Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 56 bis 62. Simon Petrus, Jünger Jesu, großer Apostel, Fels, auf dem die Kirche gebaut werden soll. Simon Petrus, der Typ, dem man immer alles dreimal sagen muss. Wir haben schon vor 3 Wochen davon gehört. Derjenige, der dreimal einschläft, wenn er wachen soll, und dreimal verleugnet, dem er immer treu sein wollte. Ich muss sagen, mir ist er sehr sympathisch, dieser Simon Petrus. Wenn der mit all seiner Schwäche Fels, auf dem die Kirche gebaut wird, sein kann, dann besteht ja für uns alle Hoffnung, oder? Dass wir auch irgendwie was Sinnvolles beitragen. Aber von vorne. Thema des heutigen Gottesdienstes ist Scham. Und da müssen wir jetzt eine kleine Schleife machen, bevor wir bei meinem Lieblingsapostel ankommen. Also einen Moment Geduld bitte. Habt ihr euch schon mal geschämt? Wofür kann man sich so schämen? Für Fehler, die man gemacht hat? Dafür, wie man aussieht? Seid ihr schon mal nach einem richtig langen Tag, wo ihr ganz viele Leute gesehen habt, heimgekommen und habt gesehen, auf eurem T-Shirt ist ein Riesenfleck? Schämt ihr euch dafür? Wie ist es, wenn ihr auf einer Feier seid und richtig gerne tanzen möchtet, aber niemand sonst tanzt? Macht ihr das? Ihr seid in Krawatte und Abendkleid und alle anderen tragen Jeans und T-Shirt. Wie geht es euch in diesem Moment, wenn ihr etwas sagt und plötzlich wird es ganz still im Raum? Wenn jemand widerspricht, haltet ihr an eurer Meinung fest? Versucht ihr euch zu erklären? Oder relativiert ihr, was ihr gerade gesagt habt? Würdet ihr am liebsten verschwinden? Habt ihr euch schon mal für jemand anderen geschämt? Euch geschämt dafür, mit einer Person assoziiert zu sein? Schämt ihr euch, um Hilfe zu bitten, wenn ihr krank seid? Wenn ihr nicht mehr weiter wisst? Schämt ihr euch, wenn ihr traurig seid? Wenn ihr einsam seid? Ist es für euch schlimm, allein in einem Restaurant zu sitzen? Habt ihr euch schon mal für euren Glauben geschämt? Habt ihr euch schon mal hier geschämt? In dieser Gemeinde? Vielleicht, weil ihr einen Fehler gemacht habt, vielleicht aber auch, weil jemand anderes etwas zu euch gesagt hat, was euch beschämt hat. Vielleicht auch, weil ihr hierher gekommen seid und da sind so viele, die so viel mit Gott erleben und fest glauben und ihr habt das Gefühl, bei euch ist es gar nicht so. Scham ist ein sehr, sehr vielfältiges Gefühl und ich möchte euch heute mit einem bestimmten Aspekt von Scham auseinandersetzen. Und zwar nicht unbedingt nur der, der mit Schuld verbunden ist. Schuld ist Thema nächste Woche, da kommt dann das sich schuldig fühlen noch einmal auf. Heute soll es um Scham gehen, Scham, der mit Ehre zusammenhängt. Ehre ist so ein Begriff, mit dem viele von uns heute nicht mehr so viel anfangen können, oder? Irgendwie hängt das mit der Würde zusammen, mit Annahme, mit sozialem Ansehen, mit dem guten Ruf. Aber so richtig greifbar ist es ja nicht. Ich würde sagen, es ist eine Art soziales Kapital. Es beschreibt, wie sicher deine Dazugehörigkeit zu einer sozialen Einheit ist. Ob du in der Mitte stehst und die Leute auf dich hören, wenn du etwas sagst und bemerken, wenn du nicht da bist. Es ist das Gefühl von Sicherheit, von Loyalität. Eine Gruppe, die für dich einsteht. Eine Gruppe, die dir einen Vertrauensvorschuss gibt. Die dir glaubt, dass du Gutes willst und die möchte, dass du dazugehörst. In einem Buch, das ich gerade zu dem Thema lese, wird das so formuliert. Scham ist die Inflation davon. Wer beschämt wird, wohlgemerkt nicht wer sich schämt, sondern wer beschämt wird, der verliert das Gefühl von Sicherheit. Unabhängig davon, ob die Person etwas falsch gemacht hat und unschuldig beschämt oder unschuldig beschämt wird, ist das eins der, finde ich, schlimmsten Gefühle, die man als Mensch in einer Gruppe haben kann. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Wir finden Sicherheit in Gruppen, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Loyalität. Vor 2 Wochen habe ich euch von der ersten Begegnung des Menschen mit Gott erzählt. Von Gott, der den Menschen aus Staub schafft und ihm so nahe kommt von Angesicht zu Angesicht, dass er ihm Atem einhauchen kann. Es ist eine perfekte Gemeinschaft. Der Mensch ist sicher. Der Mensch ist sich sicher, dass er geliebt ist. Der Mensch ist sich sicher, dass Gott sich um ihn kümmert. Das ist, was er erlebt. Sicher, geliebt, angenommen, versorgt. Aber dann, wir haben es eben schon gehört, kommt der Beziehungsbruch. Die Menschen tun das eine, was sie nicht tun sollten und essen von dem Baum, den sie nicht hätten anfassen sollen. Genesis 2, 7 bis 8, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten, wie der Herr im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und der Mensch versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief den Menschen und sprach, wo bist du? Und der Mensch sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und so oft hört man dann, ja, die verstecken sich, weil sie sich schuldig gemacht haben und das ist sicherlich ein Teil davon. Aber was hier steht, ist noch mal ein bisschen was anderes. Ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, sagt der Mensch zu Gott. Die vorherige, intime, perfekte Beziehung ist gebrochen, wo Gott vorher für Sicherheit, für Liebe, für Angenommenheit und für Fürsorge stand, steht er auf einmal im Verständnis des Menschen für Angst. Und warum? Denn ich bin nackt. Ich bin schutzlos. Ich bin bloßgestellt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sicher bei dir bin. Ob ich gut genug bin, um dir zu begegnen. Darum verstecke ich mich, damit du Gott mich nicht ansehen kannst, nicht sehen kannst, welche Fehler in mir sind. Die Nacktheit war ja vorher schon da, aber nie ein Problem. Warum jetzt? Es ist Scham. Die Angst davor, nicht mehr dazuzugehören. Die Angst davor, mit allem, was man ist und was man tut, bloßgestellt zu sein und abgelehnt zu werden. Der Moment, wo man aufhört zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Und anfängt zu fragen, wo bin ich falsch? Und es kommt, wie es so oft kommt, wenn Menschen Angst haben, abgelehnt zu werden. Sie machen den Nächsten klein. Meine Frau war's, sagt der Mensch. Die Schlange war's, sagt die Frau. Schau mich nicht an, schau auf sie. Da ist jemand, der ist noch kleiner als ich. Der ist noch schlechter als ich. Und solange es jemanden gibt, der sozial schlechter steht als ich, solange bin ich sicher. Solange habe ich Macht. Solange bin ich nicht derjenige, der nackt und alleine draußen im Regen auf dem Parkplatz steht. Das ist einer der ursprünglichen Instinkte des Menschen. Eine der alltäglichsten Dynamiken in jeder Gruppe. Einen Sündenbock finden. Jemanden, dem man alles Schlechte aufladen kann und den dann in die Wüste jagen. Hauptsache nicht ich. Es ist jemand, der nicht schlechter oder besser ist als man selber, aber den man schlecht machen kann. Damit niemand, nicht mal uns selber, auffällt, dass wir uns eigentlich mal an die eigene Nase fassen müssten. Das ist, was Scham macht. Das ist, was Scham mit uns machen kann, wenn wir sie lassen. Sich zu schämen, wenn man einen Fehler gemacht hat, das ist das eine. Ist sogar gut, denn es hindert uns vielleicht daran, denselben Fehler nochmal zu machen. Aber viel zu oft ist Scham nicht das. Viel zu oft wird Scham eine Waffe, die wir auf andere richten, damit wir selber nicht verletzt werden. Und das darf nicht sein. Nicht in einer christlichen Gemeinschaft. Und jetzt kommen wir wieder zu den Bibelstellen vom Anfang. Bei Simon Petrus, dem Felsen, auf dem die Kirche gebaut werden soll. Es ist eine furchtbare Nacht gewesen. Schon gestern war Jesus irgendwie seltsam. Wacht mit mir, während ich bete, hatte er Petrus und zwei anderen gesagt. Und Petrus ist eingeschlafen, nicht einmal, sondern zweimal, dreimal. Er hat die Traurigkeit in den Augen seines Freundes, seines Lehrers gesehen, als er ihn zum dritten Mal wachrüttelt. Und bevor er sich noch entschuldigen konnte, bevor er es noch wieder gut machen konnte, war es schon zu spät. Jesus wird festgenommen und er erlaubt Petrus nicht, ihn zu verteidigen. Und Petrus kann sich des Gefühles nicht erwehren, dass er schon wieder versagt hat. Aber sein Rabbi, Jesus, den er für den Messias, den Retter der Welt, den Befreier gehalten hat, der liegt in Ketten. Er, dem eben noch die Leute zugejubelt hatten, er, der eben noch angesehen war wie ein König, er ist gefallen. Was soll jetzt werden aus der Rettung der Welt, aus der Befreiung von dem Bösen? Petrus ist Jesus bis hierhin gefolgt und er folgt ihm weiter bis in den Hof des Hohepriesters, aber heimlich und von ferne. Alles hat Petrus aufgegeben für diesen Rabbi. Arbeit, Heimat, Zukunftspläne. Petrus hat alles auf eine Karte gesetzt und es schien, als würde er gewinnen. Die Menschenmassen sind Jesus zugeströmt und Petrus war ganz vorne mit dabei. Hat im Namen des Messias gehandelt und geredet und jetzt ist es einfach so vorbei. Die Mächtigen der Welt scheinen zu gewinnen. Keiner von den anderen Jüngern ist mehr zu sehen. Jesus ist gefangen, geschlagen, beschämt. Und er verteidigt sich nicht mal. Petrus ist allein. Eben war er noch so sicher. Eben war er noch der Mann an der Spitze der Welt. Was passiert, wenn man ihn jetzt erkennt? Wenn man ihn als Anhänger dieses Jesus identifiziert? Dann wird er genauso in den Schmutz gezogen, festgenommen, geschlagen, gedemütigt, öffentlich bloßgestellt als einer von den Verrückten, die alles für einen falschen Messias aufgegeben haben. Selbst wenn er mit dem Leben davonkommt und das ist alles andere als sicher, dann ist da niemand, der ihn retten kann. Niemand, der gut über ihn sprechen könnte, niemand, der ihm den Rücken stärkt. Wer wird dann noch irgendwas mit ihm zu tun haben wollen, wenn er die Demütigung teilt, die Jesus bevorsteht? Wer wird dann noch gut über ihn denken, wenn er mit Jesus ins Gefängnis und in den Tod geht? Du bist doch einer von denen. Nein, nein, bin ich nicht. Ich weiß von nichts und ich bin keiner von denen, die sich getäuscht haben. Die sich haben verführen lassen. Dreimal. dreimal und dann kräht der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Auge in Auge steht Petrus plötzlich wieder dem Messias gegenüber. Einem Messias in Ketten, einem Messias, der öffentlich gedemütigt wird, einem Messias, den er bis zum Ende folgen wollte. Seinem Messias, der wusste, dass Petrus versagen würde. All die großen Worte, die Petrus beschworen hat, ich gehe mit dir bis in den Tod, sie sind als Lüge entlarvt. Jesus wusste immer, dass sie nicht wahr sind. Jesus wusste immer um Petrus' Schwäche. Petrus steht Auge in Auge mit seinem Messias, seinem Lehrer, seinem Freund und ihm wird bewusst, dass er nackt ist. Es gibt nichts mehr, hinter dem er sich verstecken kann. Jesus wusste immer schon, wer er ist und jetzt weiß es Petrus auch. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Hinaus aus dem Hof, hinaus aus der Beziehung mit Jesus, hinaus aus dem Paradies. Ich frage mich, haben der Mensch und seine Frau auch geweint, als sie den Garten Eden, die unmittelbare Gegenwart Gottes, verlassen mussten? Scham, Beziehungsabbruch, das Hinausgeworfensein, das sich nicht mehr in die Augen schauen können. Nackt, bloßgestellt, allein. Das ist auch, was Jesus am Kreuz erlebt, unschuldig, weil andere ihn lieber beschämen, als sich mit seiner Kritik an ihrer Lebensweise und ihrer religiösen Praktiken auseinanderzusetzen. Und vielleicht einsehen zu müssen, dass sie Gott nicht mehr gerecht werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist mehr als ein physischer Tod, den Jesus am Kreuz erlebt. Es ist ein sozialer Tod. Ein herausgerissen werden aus allen Beziehungen, aus denen mit seinen Jüngern, aus denen mit seinen Menschen. Es ist die Zerstörung der Beziehung des dreieinigen Gottes mit sich selbst. Das ist das Kreuz. Aber diese Zerstörung hat nicht das letzte Wort. Das wissen wir. Gott ist größer selbst als das. Jesus steht auf. Jesus kommt wieder. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Beziehungsbruch besiegt. Und der an ihn glaubt, wird leben, selbst wenn er physisch stirbt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Simon Petrus wurde traurig, weil Jesus zum dritten Mal fragte. Herr, antwortete er, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Johannes Evangelium, Kapitel 21, 15 bis 16. Es ist fast das allerletzte, was im Johannes Evangelium erzählt wird. Nach allem anderen. Jesus ist auferstanden. Er hat die Beziehungen wieder möglich gemacht. Die Beziehung zwischen sich und seinen Jüngern. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt steht er hier mit Simon Petrus, der ihn dreimal enttäuscht hat, indem er eingeschlafen ist. Der ihn dreimal verleugnet hat und sich auch später noch dreimal alles wird sagen lassen. Und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und ruft ihn dreimal, weide meine Schafe. Ich denke nicht, dass Jesus dreimal fragt, weil er Petrus nicht glaubt. Ich denke eher, dass er fragt, weil Petrus nicht glaubt. Petrus hat die Erfahrung gemacht, dass er auf der ganzen Linie versagt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Jesus immer wusste, dass das passieren würde. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Beziehung mit seinem Retter abbricht, dass er ganz alleine ist, draußen und alles verloren hat. Aber Jesus stellt die Beziehung wieder her. Er holt Petrus wieder herein. begegnet ihm wieder auf Augenhöhe. Und nicht einfach so, Schwamm drüber, ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Nein, jedem schambehafteten Versagen wird eine Frage gegenübergestellt. Hast du mich lieb? Und eine Berufung. Weide meine Schafe. Und dann fährt er fort, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod Petrus Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und Petrus folgt nach. Er geht den Weg in die soziale Ächtung, in die Verfolgung. Außerbiblische Quellen nach geht er den Weg in einen gewaltsamen Tod. Nicht, weil er besser ist als andere Menschen, sondern weil er sich nicht mehr zu schämen braucht. Weil er verstanden hat, dass er nicht davon abhängig ist, was Menschen von ihm halten. Er braucht sich nicht darum zu sorgen, dass sein Ruf geschädigt wird oder dass er alleine ist und niemand ihm den Rücken stärkt. Seine Ehre, seine Kraft liegt in der Beziehung mit seinem Gott, mit seinem Messias, mit Jesus Christus. Und wenn der für ihn ist, was bedeutet es dann, wenn andere ihn beschämen? Und das macht es natürlich nicht leicht. Wir alle schämen uns gelegentlich, egal wie sicher wir in unserer Beziehung mit Gott stehen. Auch für Dinge, für die wir uns nicht schämen müssten. Wir alle haben Dinge, von denen wir nicht wollen, dass sie jeder weiß. Dem einen ist das vielleicht bewusster als dem anderen, aber die meisten haben Angst, wenn es so aussieht, als ob sie nicht mehr dazugehören dürften. Niemand von uns möchte bloßgestellt werden. Niemand von uns möchte nackt und alleine draußen im Regen auf dem Parkplatz stehen, egal ob verdient oder unverdient. Und in der Angst reagieren viele damit, die Scham weiterzureichen. Sie war's. Sie ist noch viel schlimmer als ich. Und in der Angst reagieren wir so. In christlichen Gemeinden hat sowas aber keinen Platz. Denn wenn wir so anfangen, sie ist schlimmer als ich, er ist schlimmer als ich, dann verkennen wir, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann vergessen wir, wer Gott ist. Gott ist derjenige, der uns über jedes unserer Versagen eine neue Chance legt. Er ist derjenige, der uns ermöglicht, dass wir wieder hereinkommen, dass wir ihm wieder in die Augen schauen. Gott ist derjenige, der die ganze Geschichte der Menschheit damit verbringt, zu versuchen, die gebrochene Beziehung wiederherzustellen. Gott ist derjenige, der uns anschaut, mit all unseren Flecken auf dem T-Shirt und all unseren Schwächen und allem, für das wir uns schämen und wofür wir beschämt werden, und sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wer du auch bist, bei mir bist du sicher. Egal, welche Sprache du sprichst, wo du geboren bist, egal, wie du aussiehst, egal, wie unsicher und verletzt du bist oder was andere Menschen dir sonst noch so vorwerfen. Durch Christus haben wir alle einen Geist und in diesem Geist Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste, schreibt Paulus im Epheserbrief, und Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Mitbewohner. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau, der ihr seid, ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel des Herrn. Kurz gesagt, in Gottes wahrer Gemeinschaft habt ihr, hast du, jeder von euch einen Platz. Und um den braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Den braucht ihr nicht gegen andere zu verteidigen. Den kann euch kein Mensch nehmen. Ihr seid sicher in dieser Gemeinschaft. Gott ist größer als das. Amen.